Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Gesetz oder Moral? Beginn einer Novelle aus meiner Feder. Als sie die Halle betrat, wurde ihr die Bedeutung erstmals bewusst. Hall. Nicht, weil es tatsächlich hallte. Ein solches Stimmengewirr hatte sie nicht erwartet, sondern weil sie in diesem Moment ein Echo aus ihrer Vergangenheit wahrnahm. Gesetz oder Moral? Als Kapitän hatte ihr Ausbilder gesagt, müsse man manchmal wählen. Sie hatte ihre Entscheidung getroffen, mit allen Konsequenzen. Deshalb war sie hier. Aber da war etwas an diesem Echo, das sie zugleich verwirrt hatte. Gesetz oder Moral, war es damit getan? Sie dachte an ihren Vater. Er war bei der Bundeswehr gewesen, ausgeschieden als Oberstleutnant, wechselte dann in die Rüstungsindustrie. Einer Zeitung hatte er gesagt, er könne nicht erklären, wie genau sich seine Tochter politisiert habe, weshalb sie sich entschloss, in Notgeratene auf dem Mittelmeer zum Mittelpunkt ihres Lebens zu machen. Sie selber hatte gegenüber der italienischen Zeitung La Repubblica gesagt, ich habe eine weiße Hautfarbe, ich bin in ein reiches Land geboren worden, ich habe den richtigen Reisepass, ich durfte 3 Universitäten besuchen und hatte mit 23 Jahren meinen Abschluss. Ich spüre eine moralische Verpflichtung, denjenigen Menschen zu helfen, die nicht meine Voraussetzung hatten. Sie blickte sich um, hauptsächlich Frauen und Kinder, alle weiß. Weshalb war sie hier? Gesetz oder Moral? Das war ins Schwimmen geraten. Nach der Seenotrettung von 53 Bootsmigranten vor der libyschen Küste im Mittelmeer war ihr Schiff, das Anlaufen der Insel Lampedusa, durch italienische Behörden verweigert worden. Sie hatte beschlossen, diesen 250 Seemeilen entfernten Hafen anzufahren, statt den nur 47 Seemeilen entfernten libyschen Hafen, weil Libyen, wie ja auch die EU-Kommission erklärt hatte, kein sicherer Ort für Schiffbrüchige aus Afrika war. Sie kannte das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, welches bestimmt, dass Gerettete an einen sicheren Ort gebracht werden müssen. 13 der Afrikanerinnen und Afrikaner waren von Italien bereits vor der Einfahrt in den Hafen aus medizinischen Gründen aufgenommen worden und vom Schiff geborgen worden. Aufgrund der wachsenden Notsituation an Bord hatte sie sich nachts entschlossen, den Hafen mit den 40 verbliebenen Migranten trotz einer Hafensperrung und entgegen den Anweisungen der Guardia de Finanza anzulaufen. Ein Schnellboot dieser Guardia de Finanza, das ihr Schiff am Anlegen zu hindern versuchte, wurde dabei an der Mole eingeklemmt und gestreift. Beim Verlassen des Schiffes war sie von der lokalen Bevölkerung sowohl mit Applaus, aber auch mit Beleidigungen empfangen worden. Es war nicht die nachfolgende gerichtliche Auseinandersetzung, die wegen eines Freispruchs Italiens Innenminister Salvini wütend zurückließ. Es war eine wütende Stimme aus der lokalen Bevölkerung damals am nächtlichen Schiffskai. Schaut sie euch doch an, die will selber eine Schwarze sein. Als Echo war das erst sehr viel später zu ihr zurückgekommen. Kulturelle Aneignung hatten jene weißen Menschen entschieden, die sie für Unterstützer ihrer Arbeit gehalten hatte und die jetzt weißen Frauen vorwarfen, sich unberechtigt schwarze Kultur anzueignen, indem sie sich Rasterzöpfe ins Haar flochten. Hatten sich jene schwarzen Frauen unberechtigt weiße Kultur angeeignet, die nicht vergessen hatten, ihre europäischen Haarperücken auf die Flucht aus der Heimat mitzunehmen, wo solche Haartracht seit mindestens 3 Generationen als schick galt, wenn Frau es sich leisten konnte. Sie war in ihren Geburtsort zurückgekehrt, nachdem sie folgende Mitteilung der Gemeindeverwaltung erreicht hatte. Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns alle. Wir erleben Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und unter schweren Bedingungen die Flucht in ein anderes Land antreten. Es ist schwer, sich vorzustellen, was diese Menschen durchmachen müssen. Wir als Gemeinde sehen es als humanitäre Pflicht, diese traumatisierten Menschen bestmöglich zu unterstützen. Durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde konnten schon zu Beginn der Krise Unterkünfte, ehrenamtliche Helfer und Honorarkräfte organisiert werden. Für sie war es nicht schwer, sich vorzustellen, was diese Menschen durchmachen müssen. Für sie war es eher schwer, sich vorzustellen, dass diese hilfreichen Menschen einen Zusammenhang herstellen könnten zwischen Ereignissen ihrer Gegenwart und jenen, die sich am selben Ort vor über 70 Jahren zugetragen hatten. Während des Zweiten Weltkrieges war in der Nähe eine Munitionsanstalt errichtet worden, in der vor allem Zwangsarbeiter arbeiten mussten. Ab August 1944 war ein Lager des Außenkommandos des KZ Bergen-Belsen in Betrieb, unter der Leitung des 1946 verurteilten und hingerichteten SS-Oberscharführers Karl Heinrich Rellehase. Mit einem Transport am 23. August 1944 kamen 400 jüdische Polinnen über Belsen in das Lager. Sie gehörten zu einem Transport von 1400 polnischen Frauen aus Auschwitz. Die übrigen 1000 Frauen wurden in das Stammlager Bergen-Belsen beziehungsweise in dessen Außenlager Unterlüß gebracht. Die Zwangsarbeiterinnen mussten in Stollen freigesprengtes Kalisalz in Loren verladen. Die Gänge sollten dazu dienen, eine unterirdische Flugzeugindustrie zu ermöglichen. Konkret handelte es sich um die Produktionslinien der Bremer Flugzeugwerke Focke-Wulf. Die Produktion sollte so vor Luftangriffen geschützt werden. Um andere unterirdische Arbeiten nicht zu behindern, wurden sämtliche Arbeiten der Lagerinsassen in Nachtschichten durchgeführt. Außerdem zwang man die Arbeiterinnen, Baracken zu bauen, Kabel und Rohre zu verlegen, sowie im Gleisbau für die Firma Hochtief schwere körperliche Arbeit zu leisten. Sie hatte die ukrainischen Flüchtlinge nicht in Verlegenheit bringen wollen und ihre Rasterzöpfe der Aufgabe geopfert, die jetzt vor ihr lag. Sie konnte sich in mehreren Fremdsprachen verständigen und das, so hatte man es sich bei der Gemeinde gedacht, könnte in dieser Halle hilfreich sein. Nicht gerechnet hatte sie damit, dass ihr schon beim Betreten Echos aus der Vergangenheit zu schaffen machen würden. Und nicht gerechnet hatte sie damit herauszufinden, was dieses Zusammentreffen mit ihrer Einschätzung von Gesetz oder Moral machen würde. Und weiter geht's mit Teil 2. Sie dachte an das Taschenbuch, das ihr einmal in jungen Jahren ein wesentlich älterer Bekannter ihres Vaters geschenkt hatte. Zerstörung eines Parks. Titel einer von darin versammelten 4 Erzählungen. Damals hatte sie nicht viel damit anfangen können. Jetzt hatte sie es dabei, hatte angefangen darin zu lesen, angeregt durch eine Besprechung der Erzählungen, auf die sie zufällig im Internet gestoßen war. Ihr innerstes Thema ist die gestörte Beziehung der Menschen zueinander, ist das Problem der Entfremdung und die unerbittliche Erkenntnis in diesem Prozess. Hans-Joachim Sell verfolgt in seinen Geschichten existenzielle Grenzsituationen, den Zerfall menschlicher Würde, die Gewöhnung an Erbarmungslosigkeit, die Monotonie getäuschter Hoffnungen. Es sind schwarze Erzählungen. Sie handeln von heillos in ihren Konflikt verstrickten Außenseitern. Die Figuren, Einzelgänger und Paare sind durchwegs unterwegs, entfernt, nicht zu Hause, nicht bei sich, auf Reisen. Deserteure, die unter dem Druck der sozialen und wirtschaftlichen Programme, die sie nie loswerden können, gewissermaßen aufgeweicht werden, sich im Beziehungslosen verlieren oder aber jene Notbremse suchen, den uns realita nur der Freitod eröffnet. Zerstörung eines Parks. Der Bekannte ihres Vaters war der Autor. Er war nicht Offizier bei der Bundeswehr gewesen, wie ihr Vater, sondern Hauptmann bei der Wehrmacht. Das hatte sie seinerzeit nicht sonderlich interessiert. Im Gegenteil, sie hatte es vermieden, zum Beispiel in der Schule darauf sprechen zu kommen, auf beides, auf die Bundeswehr und auf die Wehrmacht. Erst ihr eigener Weg aufs Mittelmeer und jetzt ihr Weg in diese Halle hatte in Erinnerung gebracht, was sie über diesen Hans Joachim Sell gelesen hatte. In seiner Erzählung »Der lange Nachruf« auf den gefallenen Freund hatte er geschildert, wie er und sein Adjutant in der Endphase des Krieges versuchten, durch Unterlaufen von Befehlen und Kriegführung nach eigener Meinung, die ihnen anvertrauten Soldaten vor dem Verheiztwerden zu bewahren. Viel später, da war sie noch als nautische Offizierin auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs gewesen, hatte sie von einem alten Radiojournalisten zufällig noch von einer weiteren Lebensstation des Hans Joachim Sell erfahren. Aus Madrid habe der öfter für sein Radiomagazin berichtet, bis ihm seine Arbeitserlaubnis von der Franco-Regierung wegen seiner zu kritischen Berichterstattung entzogen worden sei. Zerstörung eines Parks. Ab hier erzähle ich alles auf die Weise, die Sell für sein Büchlein gewählt hatte. Das haben Sie gerade eben erst durch mich kennengelernt, stimmt's? Wissen Sie, sein Buch hatte ich noch gar nicht gelesen, als ich Anhängerin von Extinction Rebellion wurde. Auf Deutsch heißt das Rebellion gegen das Aussterben. Das ist eine Umweltschutzbewegung mit dem erklärten Ziel, durch Mittel des zivilen Ungehorsams Maßnahmen von Regierungen gegen das Massenaussterben von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen sowie das mögliche Aussterben der Menschheit als Folge der Klimakrise zu erzwingen. Viel vorgenommen, meinen Sie? Also, der Storch scheint ja nicht vom Aussterben bedroht, wenn ich höre, was mich seinerzeit als Echo auf mein Wirken im Mittelmeer aus seinem rechten Nest im Bundestag erreichte. Beatrix Amelie Ehrengard, Eilika von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg, nannte mich Komplizin der Schlepper. Woran erinnert sie das? Zerfall menschlicher Würde, Gewöhnung an Erbarmungslosigkeit, Monotonie getäuschter Hoffnungen. Alles reale Echos aus diesem rechten Nest im deutschen Parlament. Nicht bloß Literatur. Weiter geht's mit Teil 3. Zurück ins reale Leben, zurück zu dem, was ich hier machen soll. Niedersachsen machen Sachen. Wussten Sie das? Hat mir der Gemeinderat so erklärt. Bislang konnten in Hambüren 76 Flüchtlinge sicher untergebracht werden, Stand 23. März 2022. Unterstützt durch ehrenamtliche Dolmetscher kümmert sich die Gemeinde darum, die Geflüchteten bei Behördengängen und Anträgen zu unterstützen, aber auch Schul- und Kindergartenplätze zu organisieren, um es den Flüchtlingen möglichst zeitnah zu ermöglichen, einen normalen Alltag zu erleben. Um geflüchteten Eltern und Kindern eine Möglichkeit zu geben, sich untereinander über ihre Erfahrungen auszutauschen Und so eine Möglichkeit der Verarbeitung und eine Vernetzung untereinander zu bieten, wird jeden Montag und Mittwoch von 9 bis 11 Uhr ein Eltern-Kind-Treff für ukrainische Geflüchtete angeboten. Kinder haben die Chance, ohne Sprachbarriere miteinander zu spielen und so auch einen kleinen Teil Normalität zu erleben. Heute ist Montag, es ist kurz vor 9 und ich bin als ehrenamtliche Dolmetscherin hier. Ich habe überlegt, ob ich mit den Kindern zuerst mal Papierschiffchen falten sollte, aber die sind ja nicht übers Meer gekommen. Und die Leute vom Gemeinderat hielten es auch nicht für eine gute Idee, dass ich davon erzähle, wie wir Mütter und Kinder aus Schlauchbooten an Bord zogen, nur um sie an eine Küste zu bringen, wo keine ehrenamtlichen Dolmetscher auf sie warteten. Niedersachsen machen Sachen. Das habe doch schon in den 70ern des vergangenen Jahrhunderts funktioniert, als es auch um Bootsflüchtlinge gegangen sei, um vietnamesische damals, ob ich das vergessen hätte. Mitten im Schneetreiben, mit grauen Decken umwickelt, nur Plastiktüten als Gepäck und immer lächelnd. So hätten am 11. Dezember 1978 die ersten 88 Vietnamesen, von der langen Flucht geprägt, das Sozialwerk Nazareth im ostfriesischen Norddeich betreten. Die Flucht aus der Heimat in viel zu kleinen Booten und notdürftig ausgerüsteten Frachtern. Kein Mitbestimmungsrecht bei der Wahl des Aufnahmelandes, das ein ganz anderes Klima hatte, in dem andere Wertvorstellungen herrschten und dessen Bewohner eine völlig unbekannte Sprache sprachen. Am Ende seien es alleine in Niedersachsen ein paar Tausend gewesen, die sich prächtig integriert hätten. Und über Vietnamesen gab es, anders als über andere Ausländergruppen und Asylbewerber, keine negativen Schlagzeilen in den Medien, hatte ich gewagt einzuwenden. »Na, so sei das doch jetzt auch mit den Geflüchteten aus der Ukraine, Gott sei Dank!« »Gott? War es Gott, der das alles zugelassen hatte?« Sie wird mich jetzt für verrückt halten, dass ich mit meinen Erfahrungen noch an Gott denken mag, den angeblichen Regenten des Schicksals von allem Lebenden auf diesem Erdball. Aber ich sag Ihnen was. Von den Menschen, die wir aus dem Mittelmeer fischten, hielten uns viele für Gottgesandte. Leider hatten wir sie letztlich abzusetzen bei jenen, die sich schon entschieden hatten für Gesetz statt Moral. Den Kindern und Müttern aus der Ukraine werde ich nichts erzählen dürfen von dem einen Niedersachsen, der an ihrem Schicksal sogar noch Geld verdient. Sie wissen schon, wen ich meine? Richtig. Der, der aus Hannover kommend, mit Hilfe eines VW-Managers in ganz Deutschland für eine dauerhafte soziale Trennung zwischen oben und unten sorgte? Der, der noch während seiner Amtszeit den Putin als lupenreinen Demokraten zum späteren Geschäftspartner auserkoren hatte? Der, der als Ablass für seine Sünden in Hannover teure Kirchenfenster stiften wollte? Das wenigstens wurde ihm verweigert. Weiter geht's mit Teil 4. Ich werde jetzt an diese mit ihren Müttern aus der Ukraine geflüchteten Kinder Brezeln verteilen. Eine Spende von jemandem, der wohl was mit Bayern zu tun hat. Woher ich das weiß? Genau das werde ich den Kindern jetzt erklären. Ein paar halten sich schon vors Gesicht die großen Brezeln, um wie bei einer Brille durchzugucken. Ich sage ihnen auf Russisch, sie sollten mal an den Körnchen lecken, die wie Kristalle auf den Brezeln kleben. Solenny, sagen sie, salzig. Und wissen Sie, was mir dabei einfällt? Das, was sich die bayerische Integrationsbeauftragte Brendel Fischer kürzlich geleistet hat. In einer Pressemitteilung forderte sie die zügige Bereitstellung von Integrationskursen für ukrainische Geflüchtete. Um diese Forderung zu unterstreichen, ließ sie sich mit den Worten zitieren: Ukrainischen Geflüchteten müsse nicht erklärt werden, wie eine Waschmaschine funktioniert oder dass auf dem Zimmerboden nicht gekocht werden darf. Wichtiger und vor allem zielführender sei ein schneller und koordinierter Zugang zu Sprachkursangeboten. Sprache sei und bleibe der wichtigste Baustein für gelingende Integration. Da kann ich ihr doch zustimmen, meinen Sie? Aber bei Frau Prendel-Fischer kann ich nur dem Bayerischen Flüchtlingsrat zustimmen. Der hat geantwortet: Wenn die Integrationsbeauftragte mit einem solchen Satz die politisch beschlossene ungleiche Anerkennung der Fluchtgründe in kulturelle und zivilisatorische Unterschiede überträgt, leistet sie rassistischem Denken Vorschub. Die einen, die europäischen Geflüchteten, wären zivilisiert, die anderen nicht. Das ist so etwa das Gegenteil dessen, was wir von einer Integrationsbeauftragten erwarten. Die bayerische Staatsregierung sollte sich schleunigst nach einer neuen Besetzung für das Amt der Integrationsbeauftragten umsehen. Wussten Sie eigentlich, dass wenn die Bayern feiern, die das sowieso nie auf dem Boden des Grundgesetzes machen? Jawohl, Bayern ist diesem Grundgesetz nie offiziell beigetreten. Und das hat gar nichts zu tun mit dem geschwindelten ersten Satz dieser Verfassung. Kennen Sie den? Die Würde des Menschen ist unantastbar, hatten damals die Mütter und Väter der deutschen Nachkriegsverfassung als erste Lektion aufgeschrieben. Ich hebe die Hand und schwöre, ich habe nicht bloß auf dem Mittelmeer ununterbrochen erleben müssen, dass die Würde des Menschen nicht bloß antastbar ist, sondern dass sie auch ununterbrochen angetastet wird. Im Freistaat Bayern macht man die Dinge schon mal ganz gerne anders als im Rest von Deutschland. Da kommt nicht bloß Salz auf die Brezel. 1949 ging es darum, das Grundgesetz zu ratifizieren, wozu die einzelnen Bundesländer darüber abstimmen mussten. Ein einziges Land stimmte dagegen: Bayern. Dort wurde das Grundgesetz abgelehnt. Mehr als 14 Stunden währte die Debatte im Bayerischen Landtag in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 1949. Danach stand das Ergebnis fest: 101 von 180 Abgeordneten stimmten gegen das Grundgesetz. Verantwortlich für diese Entscheidung war die CSU, die über eine Mehrheit im Landtag verfügte und das Grundgesetz ablehnte, weil sie befürchtete, dass der Bund zu viel Einfluss auf Landesebene haben würde. Allerdings hatte die Ablehnung der ursprünglich nicht als dauerhafte Verfassung gedachten Gesetzesordnung praktisch keine Folgen. Denn um das Grundgesetz zu ratifizieren, bedurfte sie der Annahme durch 2/3 der Bundesländer. Und da alle Länder außer Bayern dafür stimmten, wurde die notwendige Mehrheit problemlos erreicht. Im Freistaat gab es extra eine gesonderte Abstimmung darüber, dass man das Grundgesetz im Falle einer solchen Mehrheit auch akzeptieren werde. Der damalige Ministerpräsident Hans Ehard erklärte in München: Achtung, wenn die Deutsche Bundesrepublik aufgrund der vorgeschriebenen Genehmigungen und Abstimmungen zustande kommt, dann ist Bayern ein Teil dieses Bundesstaates, ob wir zum Grundgesetz Ja oder Nein sagen. Offiziell Ja gesagt hat bis heute kein bayerisches Parlament. 5. Teil einer Novelle aus meiner Feder. Und jetzt wird das auch nichts mit Papierfliegern. Da habe ich den Kindern erklärt und gezeigt, wie man einen solchen Flieger aus einem Bogen Briefpapier falten kann. Der erste hat sich dann auch schön in die Kurve gelegt, bevor ihn ein Mädchen aus der Luft gefangen hat. Und dabei hat sie laut Rammstein gerufen. Sofort fuhr mir der Schreck in die Glieder. Wie kommt ein Mädchen aus der Ukraine auf Rammstein, wenn es einen Papierflieger fängt? Und welches Rammstein hat sie damit gemeint? Die inzwischen weltberühmte Musikband mit DDR-Wurzeln, den fürchterlichen Absturz eines Flugzeuges in eine Zuschauermenge bei einer Flugshow in Rammstein im August 1988 oder diesen amerikanischen Stützpunkt in Rheinland-Pfalz, von dem aus die Amerikaner weltweit Drohnen mit tödlicher Last an Bord steuern? Also habe ich das Mädchen gefragt. Das hat mich erst entgeistert angeguckt. Dann aber auf Russisch geantwortet. Как можно гарантировать безопасность и суверенитет Украины? Ich übersetze Ihnen das mal eben. Wie können Sicherheit und Souveränität der Ukraine dauerhaft gewährleistet werden? Das ist doch gerade in Rammstein diskutiert worden, auch von Ihrer Verteidigungsministerin. Wussten Sie das nicht? Das Mädchen ist ungefähr 14 Jahre alt. Und ich kam mir schon ein bisschen doof vor, denn natürlich hatte ich das mitbekommen, dass vor ein paar Wochen auf Einladung der USA auf dem Luftwaffenstützpunkt Rammstein mehr als 40 Nationen über weitere Unterstützung für die Ukraine beraten hatten. Dabei war es auch um Waffenlieferungen gegangen. Was aber hatte das bitte mit dem von diesem Mädchen abgefangenen Papierflieger zu tun? Ich fragte also wieder, erspare Ihnen jetzt aber das Russisch und erzähle gleich, was ich verstanden habe. Da gäbe es doch diese extrem lauten deutschen Musiker, die schon fast überall in der Welt bei ihren Bühnenshows alles Mögliche abbrennen ließen. Die hießen auch Rammstein, aber mit Doppel-M. Und woher hätten die ihren Namen? 1988 hätte auf der Airbase Rammstein an einer Flugschau auch die italienische Kunstflugstaffel Frecce Tricolori teilgenommen. Der Zusammenstoß zweier Maschinen habe 70 Zuschauern das Leben gekostet. Und was habe die bis dahin unbekannte Rockband gemacht? Den Namen geklaut. Aber zu blöd gewesen, um ihn richtig zu schreiben. Nicht Frecce Tricolori, aber Rammstein mit 2 M. Habe zwar immer wieder behauptet, es gäbe keinen direkten Bezug zwischen ihrem Bandnamen und dem Unglück. Aber als sie sich jetzt auf Deutsch, Russisch und Ukrainisch mit meinem Volk solidarisch erklärten, habe ich nochmal im Internet nachgeschaut. Die waren mit ihrer Bühnenshow beliebt in Russland. Zwei Männer haben sich sogar auf offener Bühne mal geküsst, ohne dass sie gleich abgeführt wurden. Die Kontroverse um ihre Namen ist für den hohen Bekanntheitsgrad der Band teilweise verantwortlich, habe ich gelesen. Und tatsächlich, die damals unbekannte Band war kurz nach ihrer Gründung unter dem eindeutigen Namen Rammstein Flugshow aufgetreten. Als das öffentlich diskutiert wurde, erklärte die Band, nicht mehr rechtzeitig einen anderen Namen gefunden zu haben. Und deshalb habe sie den Papierflieger aufgefangen? Er sollte nicht abstürzen? Habe ich das Mädchen gefragt. Sie nickte bloß still und guckte wieder auf ihr Smartphone. Das habe ich inzwischen auch nachgeholt und weiter gelernt. Mit dem Namen Rammstein, ob nun mit 2 M oder mit einem M, sind noch viel schlimmere Geschichten verbunden. Rammstein mit 2 M wurden in den USA vor allem durch den Amoklauf an der Columbine High School im Jahr 1999 bekannt. Die Täter Eric Harris und Dylan Klebold waren erklärte Fans der Band gewesen, was insbesondere in den USA zu dem Vorwurf führte, dass die beiden Amokläufer von Rammsteins Gewalt thematisierenden Liedtexten beeinflusst worden seien. Aber in der internationalen Wahrnehmung zählt Rammstein zu den wesentlichen musikalisch-zeitgenössischen Kulturexporten Deutschlands. Dagegen ist das Rammstein mit einem M mittlerweile bekannt geworden für eine ganz andere deutsche Exportart. Seitdem Anti-Russland Pro-Ukraine-Gipfel auf der amerikanischen Militärbasis wissen wir, die Bundesregierung will der Ukraine rund 50 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard zur Verfügung stellen. Wie sich das irgendwie in der Wortwahl gleicht. Bei Wikipedia las ich, Rammstein, also das mit 2 M, ist eine deutsche Musikband, die musikalisch zur neuen deutschen Härte gezählt wird und 1994 in Berlin gegründet wurde. Ihr Kennzeichen ist ein als brachial beschriebener Musikstil, den die Bandmitglieder zu Beginn ihrer Karriere selbst als Tanzmetall bezeichneten. Rammstein ist international berühmt für den intensiven Einsatz von pyrotechnischen Elementen während ihrer Live-Show. Und dank der Empfehlung der 14-jährigen Ukrainerin fand ich auch noch im Internet das Plakat zu einem 2017 erschienenen Film. Rammstein, das letzte Gefecht. Hier ist die Beschreibung zu einem Film, zu dem es für deutsche Webbesucher auf der Panteray TV-Seite heißt, dieser Film ist in deinem Land nicht verfügbar. Zitat aus dem Beschreibungstext von 2017. Während ganz Europa von einer Flüchtlingskrise abgelenkt ist, in deren Folge immer mehr EU-Staaten politisch nach rechts rücken, bereitet sich die NATO mittels massiver Aufrüstung in Osteuropa offensichtlich auf einen Krieg gegen Russland vor. Und wie lief eigentlich nochmal genau der Machtwechsel in der Ukraine ab? Bundeskanzlerin Angela Merkel, die vor den Vereinten Nationen erklärt hat, die Fluchtursachen bekämpfen zu wollen, regiert mit dem EU-Türkei-Abkommen gefährlich an der erlebten Realität der Kriegsflüchtlinge vorbei. Denn die wahren Fluchtursachen schlummern, von der öffentlichen Meinung immer noch weitgehend unbeachtet, auf einem Luftwaffenstützpunkt der USA im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland bei Rammstein-Miesenbach in Rheinland-Pfalz. Und weiter? Gewinner des Alternativen Medienpreises 2017 Kategorie Macht. In der Laudatio von Peter Welchering an Regisseur Norbert Fleischer heißt es unter anderem, die Rammstein-Problematik ist ein schwieriges Thema. Journalisten, die das völkerrechtswidrige Töten von Menschen durch Drohnen thematisieren und dabei auch die Duldung durch die Bundesregierung ansprechen, laufen Gefahr, zum Sicherheitsrisiko für diesen Staat erklärt zu werden. Noch trauen sich einige wenige Journalisten dies zu tun. Bei den Tageszeitungen findet man diese Kollegen oft nicht mehr. Journalisten, die bei Nachrichtenmagazinen arbeiten, sind nur noch wagemutig und haben den Biss früherer Zeiten schon längst verloren. Den größten Restbestand an furchtlosen Journalisten finden wir derzeit noch in öffentlich-rechtlichen Funkhäusern. Deshalb ist es so wichtig, dass Themen, wie sie Norbert Fleischer mit seiner Dokumentation Rammstein, das letzte Gefecht aufgenommen hat, auf einer möglichst breiten zivilgesellschaftlichen Basis in den öffentlichen Diskurs eingebracht werden. Genau das ist ein Fall für den Alternativen Medienpreis. Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Von Matthias Rust bis Gerhard Schröder. Und wovon man sonst noch träumen kann. Erinnern Sie sich an Matthias Rust? Im Mai 1987 überwand der junge Deutsche mit einem Kleinflugzeug den scheinbar unüberwindbaren Schutzwall zwischen den Großmächten. Er war mit der geliehenen Cessna zuerst nach Reykjavik geflogen, dem Ort des letzten amerikanisch-sowjetischen Gipfeltreffens, bei dem sich Ronald Reagan und Michail Gorbatschow im Oktober 1986 begegnet waren. Seine Landung auf einer Brücke neben dem Roten Platz in Moskau erfolgte am russischen Tag des Grenzsoldaten. Der Pilot aus Deutschland schien die Geschichte zu kennen und sein ungehinderter Flug löste internationale Aufmerksamkeit aus. Und er führte zu Konsequenzen in der Sowjetunion. Der Verteidigungsminister und der Chef der sowjetischen Luftverteidigung wurden von Michail Gorbatschow verantwortlich gemacht und, wie es hieß, auf eigenen Wunsch in den wohlverdienten frühzeitigen Ruhestand entlassen. Zudem nutzte Gorbatschow das Ereignis, sich von über 300 weiteren Perestroika- und Glasnost-feindlich eingestellten Generälen zu trennen. Als dem Matthias Rust schließlich nach 14-monatiger Haft Anfang August 1988 nach Deutschland abgeschoben wurde, durfte ich zusammen mit allen anderen Passagieren einer portugiesischen Verkehrsmaschine stundenlang das Flugzeug nicht verlassen. Nach uns wurde eine Maschine mit Rust an Bord aus Moskau kommend erwartet. Das alles muss Ausgangspunkt für einen Traum gewesen sein, in dem ich wieder ein Flugzeug in Moskau landen sah, diesmal nicht unbedingt erwünscht, aber erlaubt. Und unten an der Gangway warteten, wie von dem angereisten Passagier erwünscht, Wladimir Putin sowie der Patriarch von Moskau, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Der Angereiste stieg nicht hinab. Stattdessen bat er die beiden in sein Flugzeug. Und den beiden schien es unangebracht, der Bitte eines Papstes aus Rom nicht zu folgen. Dann aber schloss sich die Außentür und eine Tür zum hinteren Bereich öffnete sich. Heraus traten der Patriarch der kanonisch nicht anerkannten orthodoxen Kirche der Ukraine sowie der ehemalige Komödiant Wolodymyr Selenskyj. Und dann riss der Traum ab. Und ich sah in Realität eine betende, exotisch aussehende Frau mit geneigtem Haupt und geschlossenen Augen. Sie stand vor einem Fenster, hinter dem der Rote Platz in Moskau zu sehen ist. Ein Foto in der Tagesschau von Soyon Schröder Kim, verbreitet über den Instagram-Account der Ehefrau Gerhard Schröders. Dieser müsste das Foto selber geschossen haben, denn es ist kein Selfie. Und er müsste erlaubt haben, es der Welt zu präsentieren. Schon 3246 Mal mit Gefällt angeklickt, als die Tagesschau es erstmals zeigte. Und als Wladis Kumpel wird der Gerhard doch wissen, um welche Marke es sich handeln muss, wenn er im Kreml ruft, bringt uns mal zwei Bier. Zurück zu Martin Rust. Dem Deutschlandfunk hat er seinerzeit erzählt, dass er seinen Flug nach Moskau für den Weltfrieden und die Verständigung zwischen unseren Völkern unternommen habe. Der Spiegel erfuhr von ihm, er sei zum Spaß geflogen. Auffällig wurde der im Juni 1968 Geborene später durch Verurteilungen, unter anderem wegen der schweren Verletzung einer Krankenschwester mit einem Messer, weil diese ihn nicht hatte küssen wollen, und wegen des Diebstahls eines Kaschmirpullovers. Er kehrte für ein Weilchen nach Moskau zurück, um dort zu kellnern, und lebt seitdem, nach eigenen Angaben, von Gewinnen beim Pokern und als Finanzanalyst. Drehbuch für einen unerwünschten Film. Klappe! Wir sehen einen jugendlichen Hauptdarsteller, der am Gitter eines Eisentores rüttelt und immer wieder ruft, ich will hier rein. Am Anfang zeigt die Kamera von innen den Rüttler draußen hinter dem Gitter in Porträtgröße. In einigem Abstand hinter ihm unscharf eine johlende Menschenmenge, die ein Meer von roten Fahnen schwenkt. Man kann gerade noch ihre Rufe verstehen. Wir wollen auch rein. Montage. Während der Hauptdarsteller rüttelt und schreit, altert sein Gesicht. Mit der Gesichtsveränderung verschwinden die roten Fahnen im Hintergrund allmählich. Stattdessen verstärkt sich akustisch ein Murren. Eine Drohnenkamera zeigt von oben, wie sich die murrende Menge langsam von hinten dem Hauptdarsteller nähert. Umschnitt auf das empörte Gesicht des sich umwendenden Hauptdarstellers. Seine Hände fuchteln die Menge zurück. Dann winkt er einen Atlatus herbei. Der trägt eine VW-Werbung auf der Brust seines Trikots. Der Hauptdarsteller befiehlt ihm: Krieg das in den Griff, Peter, und nimm das mit. Er zeigt auf eine Kiste voller Bierflaschen und wendet sich wieder dem Tor zu. Umschnitt. Kameradrohne. Hinter dem Kopf des Hauptdarstellers fährt langsam zurück und steigt dann ebenso langsam in die Höhe. Sichtbar wird hinter dem Rieseneisentor ein großer Park und in einiger Entfernung ein Palast mit einer weiß-blau-roten Fahne. Umschnitt auf das jetzt gealterte Hauptdarstellergesicht, das hinter dem Torgitter freudige Überraschung annimmt. Zugleich ist akustisch das Nähern eines Tiefladers zu hören. Die Drohnenkamera zeigt aus größerer Entfernung, wie sich dieser aus Richtung Palast dem Tor nähert. Zugleich wird akustisch das Murren lauter. Der Zuschauer sieht jetzt Transparente, die gegen Hartz IV Folgen protestieren. Von dem rückwärts herangefahrenen Tieflaster ist inzwischen die Öffnung eines langen Pipeline-Rohres oben auf das Gitter des Eisentores gehievt worden. Zwischen dem Hauptdarsteller und den Arbeitern hinter dem Tor entwickelt sich mimisch eine kurze Szene. Die Zuschauer verstehen, der Hauptdarsteller soll hoch zum Rohr steigen, um durch dieses in den Park zu rutschen. Das kann er aber nicht alleine. Er ruft wieder seinen Atlatus und wir sehen, wie dieser mit einem Auftrag zurück zur Menge eilt. Von dort löst sich eine Gruppe von 11 Männern. Auf ihren Trikots lesen wir Gazprom. Beim Hauptdarsteller angekommen, bilden sie eine Pyramide, über die dieser hoch zum Rohr steigt. Schlussbild. Der Hauptdarsteller rutscht aus dem Rohr in den Park. Vom Palast kommt ihm ein anderer, lupenreiner Demokrat entgegen. Unser Hauptdarsteller erhebt sich und wir sehen ihn von hinten. Er hat sich den Hosenboden aufgerissen. Der Zuschauer hört noch, wie er zum anderen lupenreinen Demokraten sagt: Ich muss mal ganz schnell dahin, wo auch der Kaiser von China zu Fuß gehen musste. Der weist ihm den Weg zum Palast und sagt dann: Vergiss nicht, zu Hause ein Kirchenfenster zu spenden. Im Abgang hören wir den Hauptdarsteller noch murmeln: Ist doch alter Käsmann. Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Politsatire und Faktencheck. So kann man Authentisches über Ukraine-Zusammenhänge erfahren. Die Politsatire mit Max Uthoff und Klaus von Wagner hat in ihrem Titel die Andeutung, nicht ernst zu nehmen, was da gesagt und gespielt wird. Die Anstalt. Damit ist eher nicht die veranstaltende Anstalt gemeint, also das ZDF, sondern jenes Refugium für Leute, die nicht ganz richtig im Kopf sind. Nun ist es so, dass in dieser Anstalt, letzte Ausgabe am 5. April, der tatsächliche Irrsinn in Politik und Wirtschaft auf eine Weise präsentiert wird, die es nicht nötig hat, etwas zusammenzuspinnen. Max Uthoff und Klaus von Wagner haben es geschafft, ein redaktionelles Team zusammenzukriegen, dessen Arbeit jede Politikredaktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks alt aussehen lässt. Deren Häppchenjournalismus habe ich schon an anderer Stelle nicht bloß kritisiert, sondern aus eigener, jahrzehntelanger journalistischer Erfahrung mit Alternativen praktisch konterkariert. Während bei der in eine Biertischecke abgerutschten Wochenshow des Oliver Welke, ebenfalls im ZDF, schenkelklopfender Karikaturenkitsch in den Mittelpunkt gerückt ist, zum Beispiel das Gesicht eines feminin geschminkten Putin mit der Unterzeile »Darf nicht gezeigt werden«, orientieren sich die kabarettistischen Anstaltfiguren des Max Uthoff und des Klaus von Wagner an Zusammenhängen gründlich recherchierter Realität. Das aber scheint Zuschauern, die Kabarett noch vornehmlich als gute Unterhaltung konsumieren möchten, zunehmend auf den Senkel zu gehen. Und nicht nur denen. Längst dürfte sich in den parteipolitisch kontrollierten Aufsichtsgremien der Mutteranstalt nicht bloß Unbehagen breit gemacht haben. Ich gehe davon aus, dass die zunehmende Zahl empörter Twitterer nach jeder Anstaltssendung mittlerweile nicht mehr nur frustrierte Individuen sind, sondern organisierte Handlanger übergeordneter Interessen. Insofern war es eine glänzende Idee, jeder Anstaltssendung einen akribisch recherchierten Faktencheck folgen zu lassen, gerichtsfest und für jeden Nörgler im Internet zugänglich. Ich empfehle also, nicht bloß die dort noch bis zum 12. August zugängliche Videoaufzeichnung anzuklicken, sondern vor allem den Faktencheck zur Sendung vom 5. April. Das empfehle ich übrigens auch allen Kolleginnen und Kollegen, die sich gerade abmühen, ihre Zuschauer, Zuhörer, Leser über Stand und vor allem Gründe des Ukraine-Krieges zu informieren. Welchen Ukraine-Quellen ist zu trauen? Zu Moskau nah? Zu NATO nah? Also hier melde ich mich noch einmal aus der Halle mit ukrainischen Flüchtlingen und mit den Echos aus meiner eigenen Vergangenheit. Gesetz oder Moral oder wem kann ich vertrauen? Soll ich zum Beispiel einen Aufruf unterschreiben, in dem ich unter anderem Folgendes lese? Die Ukraine kann zwar, unterstützt durch den Westen, einzelne Schlachten gewinnen, aber sie kann gegen die größte Atommacht der Welt keinen Krieg gewinnen. Das sagt auch der höchste Militär der USA, General Milley. Er spricht von einer Pattsituation, in der keine Seite militärisch siegen und der Krieg nur am Verhandlungstisch beendet werden kann. Warum dann nicht jetzt, sofort? Verhandeln heißt nicht kapitulieren. Verhandeln heißt Kompromisse machen auf beiden Seiten. Mit dem Ziel, weitere Hunderttausende Tote und Schlimmeres zu verhindern. Das meinen auch wir. Meint auch die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Es ist Zeit, uns zuzuhören. Wir Bürgerinnen und Bürger Deutschlands können nicht direkt auf Amerika und Russland oder auf unsere europäischen Nachbarn einwirken. Doch wir können und müssen unsere Regierung und den Kanzler in die Pflicht nehmen und ihn an seinen Schwur erinnern, Schaden vom deutschen Volk wenden. Wir fordern den Bundeskanzler auf, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Jetzt! Er sollte sich auf deutscher wie europäischer Ebene an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen setzen. Jetzt! Denn jeder verlorene Tag kostet bis zu 1000 weitere Menschenleben und bringt uns einem dritten Weltkrieg näher. Zitat Ende. Aber diesen Text haben Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht verfasst, beide in politischen Kreisen nicht unumstritten. Vielleicht lerne ich mehr aus der Debatte der Wochenzeitung Der Freitag vom 17. Februar 2022. Ich lese vor. Am 14. Juni 2021 bekräftigte ein NATO-Gipfel, die Ukraine kann Mitglied werden. Ein konkreter Horizont wurde dabei zwar nicht präsentiert, der Membership Action Plan aber immerhin erwähnt. Hierzulande war das kaum eine Nachricht, ganz anders als offenbar in Moskau. Ab Herbst zog Russland ein starkes Truppenaufgebot nahe der ukrainischen Grenze zusammen. Ziel sind Verhandlungen über ein Ende der NATO-Osterweiterung. Der SPD-Politiker Klaus von Dohnányi war Staatsminister im Auswärtigen Amt und erster Bürgermeister Hamburgs. Zuletzt veröffentlichte er das Buch »Nationale Interessen – Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche«. Hier Auszüge aus seiner Argumentation in der Freitagdebatte. Dohnányi: Es sind die USA, die Russland immer wieder provoziert haben, auch mit ihrer Ukraine-Politik. Die Frage ist doch, warum Russland zu diesen Mitteln greifen musste. Die Antwort liegt in den USA, die wirklich seit 100 Jahren darauf hinwirken, dass zwischen Europa und Russland Spannungen herrschen. Die Osterweiterung der NATO war seitens Washingtons von Beginn an geplant, seit 1990. Es gab und gibt da auch kein Interesse an Abstimmung, nicht mit den europäischen Staaten, schon gar nicht mit Russland. Freitag: Immerhin bieten die USA Europa Schutz. Dohnányi: Es geht den USA auch nicht primär um die Sicherheit Europas, sondern um ihren geopolitischen Brückenkopf Europa. Es besteht, man muss das immer wieder sagen, auch kein Schutz durch amerikanische Atomwaffen. Die würden nur eingesetzt, wenn die USA selbst angegriffen werden. Ein Krieg würde in Europa stattfinden und es wahrscheinlich verheeren. Wir dürfen es nicht zulassen, dass uns amerikanische Machtpolitik dieser Gefahr aussetzt. Freitag: Womit wir beim zentralen Thema sind, der Osterweiterung der NATO. Wie kam es eigentlich dazu? Herr von Dohnányi, haben die USA Michail Gorbatschow im Jahr 1990 nicht versprochen, dass es diese NATO-Osterweiterung nicht geben würde? Dohnányi: Das ist historisch völlig unbestreitbar. Der amerikanische Außenminister James Baker hat gegenüber Michail Gorbatschow zugesichert, dass es keine Bestrebungen geben werde, die NATO nach Osten zu erweitern, wenn ein vereinigtes Deutschland NATO-Mitglied bleiben dürfe. Unter anderem bestätigt das der damalige US-Botschafter in Moskau, Jack Matlock. Er war doch dabei. Steht alles in meinem neuen Buch, Nationale Interessen. Freitag: Gemacht wurde es trotzdem. In Ihrem erwähnten Buch nennen Sie das einen großen Fehler. Inwiefern? Dohnányi: Präsident George Bush Senior wollte sich an diese Zusicherung nicht halten. Zitiert wird sein interner Ausruf: Wieso? Wir haben gewonnen und nicht die. Es lag einfach in der Tradition amerikanischer Machtpolitik. Doch auch in deren eigenem Sinn wurde der Bogen überspannt, als es irgendwann um Staaten ging, die früher zum Territorium der UdSSR gehörten. Man kann das bei Zbigniew Brzezinski nachlesen, einem Doyen der amerikanischen Sicherheitspolitik. 1997 warnte er in seinem Buch The Grand Chessboard, es könne eine große Koalition zwischen China, Russland und eventuell Iran entstehen. Genau das ist nun passiert. China hat sich offiziell als Verbündeter Russlands in der Ukraine-Frage eingemischt. Ein Ergebnis verfehlter US-Politik zu Lasten Europas. Es ist richtig, dass die osteuropäischen Länder in die NATO wollten. Aber es ist nicht richtig, dass man sie deswegen aufnehmen musste. Die scheidende US-Regierung von George W. Bush und Dick Cheney wollte das 2008 dann auch mit der Ukraine, trotz aller Warnungen. Europas Sicherheit hängt auch heute wieder von innenpolitischen Stimmungen der USA ab. Präsident Joe Biden steckt im Wahlkampf und will den rechten Hardlinern keine innenpolitischen Angriffsflächen bieten. Wir müssen jetzt selbstständig handeln. Wir sollten uns etwas Zeit nehmen. Wie wäre es, wenn Deutschland und Frankreich sich zusammentun und sagen, wir werden ab jetzt für 10 Jahre keiner NATO-Erweiterung mehr zustimmen. Wir werden auf die Interessen der USA achten, aber nicht auf deren Zustimmung warten. Wir sind nämlich auch souverän. Das nehme den aktuellen Druck aus der Situation und man könnte versuchen, eine Lösung zu finden, die allen so weit gerecht wird, dass sich niemand übervorteilt sieht oder sein Gesicht verliert. Soweit Klaus von Dohnányi. Eine weitere Quelle. Diskurs Hamburg, herausgegeben von Ulrike Trebesius und Jörn Kruse. Wie könnte ein stabiles Gleichgewicht aussehen? Dazu bietet es sich an, das Beispiel Finnlands während der 4 Jahrzehnte vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Auflösung der Sowjetunion zu betrachten. Finnland erfreute sich als neutrales Land hohen internationalen Ansehens und war 1975 Gastgeber der KSZE in Helsinki. Diese komfortable Lage war dem Land jedoch nicht in den Schoß gefallen, insbesondere unter dem langjährigen Staatspräsidenten Kekkonen mussten der Westen wie der Osten von der Neutralität Finnlands überzeugt werden. Nach diesem Vorbild wäre auch ein Sicherheitsgleichgewicht in Bezug auf die Ukraine vorstellbar. Dazu gehörte der Verzicht der Ukraine, nicht nur der Verzicht der NATO, auf eine NATO-Mitgliedschaft. Das kann aber aus Sicht des Westens und der Ukraine nur unter Sicherheitsgarantien konzediert werden. Für beide Seiten müsste ein Beistandsrecht für den Fall eines Angriffs der jeweils anderen Seite vereinbart werden. Das käme der Beistandsverpflichtung innerhalb der NATO faktisch gleich, billigte aber Russland zu, die NATO aus der Ukraine fernzuhalten. Ein Zustand wie die faktisch garantierte Neutralität Finnlands, Schwedens oder Österreichs während des Kalten Krieges wäre vertraglich zu vereinbaren. Nicht einfach, aber prinzipiell lösbar sind dabei Fragen der hybriden Kriegsführung und der eigenen neutralen Landesverteidigung der Ukraine, mit welchen Waffensystemen und so weiter. Aber es sind schon kompliziertere Fragen gelöst worden. Sie hörten Trommeln im Elfenbeinturm mit einer Novelle von und mit Klaus-Jürgen Schmidt und Teilnehmern, die er der realen Welt entliehen hat.